ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und ich melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 10. Juli und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Wir melden uns am Ende einer Woche mit einem, ich will das mal so sagen, abwechslungsreichen NATO-Gipfel. In unserer Folge am Dienstag, da hatte ich mich ja kurz vor dem Abflug von Kanzler Merz nach Ankara vom Flughafen hier in Berlin gemeldet. Und da hatte ich so vermutet, auf Friedrich Merz würde so eine Art Wellenreiten zukommen in Ankara. Also gerade jetzt, wenn man mal auf Donald Trump guckt und seinen Auftritt beim NATO-Gipfel. Und so war es dann auch. Also der amerikanische Präsident hat gleich nach seiner Ankunft in Ankara am Dienstagmittag erstmal alle Europäer auf diesem Gipfel ganz tief mit ins Tal genommen. Denn Trump hat klar gemacht, es gibt nur einen Grund, warum er überhaupt beim NATO-Gipfel ist. Und der Grund für Trump war der Gastgeber der Veranstaltung, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.
If it weren't held in Turkey, where...
Ganz ehrlich, wenn es nicht in der Türkei stattfinden würde, wo mein Freund ein sehr starker Führer ist, dann wäre ich möglicherweise gar nicht gekommen.
Und das hat Trump gesagt, als er am Dienstag vor Beginn des eigentlichen Gipfels neben dem türkischen Präsidenten Erdogan saß und mit der Presse sprach. Das tut er ja gerne. Und dann hat er den Journalisten im Raum dann noch etwas gesagt, was sie schon wirklich häufig von ihm gehört haben.
I was very disappointed with NATO.
Er sei sehr enttäuscht von der NATO, so Trump. Und dann hat er seinen Vorwurf wiederholt. Vor allem die europäischen NATO-Staaten, die hätten ihn bei seinem Krieg gegen den Iran nicht unterstützt.
Ich habe die Leute gewissermaßen auf die Probe gestellt. Wir helfen ihnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie für uns da wären. Italien hat uns eine Absage erteilt, Deutschland hat uns eine Absage erteilt und Frankreich hat uns eine Absage erteilt. Und das ist in Ordnung. Aber warum geben wir hunderte Milliarden Dollar aus, wenn sie nicht für uns da sind? Wir waren immer für sie da.
Und dann hat Donald Trump nochmal die Grönlandplatte aufgelegt. Und vermutlich haben an der Stelle viele Staats- und Regierungschefs der europäischen NATO-Staaten den Kopf auf die Tischplatte gelegt. Denn eigentlich hatten sie gehofft, das Thema Grönland sei erledigt. War es nicht, zumindest nicht für den amerikanischen Präsidenten.
Grönland ist für Dänemark keine Hilfe. Dänemark gibt nicht wirklich was aus dafür, aber es ist ein wichtiger Teil für die Vereinigten Staaten.
Kai, was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als du das am Dienstag vom NATO-Gipfel gehört hast? Du hast das ja wahrscheinlich auch genau verfolgt.
Ja, Wahnsinn. Ich habe tatsächlich gedacht, um Himmels Willen, wenn das jetzt der Geist von Ankara ist, den ja Kanzler Merz vorab beschworen hatte, darüber hattest du uns ja berichtet am Dienstag, dann gute Nacht, liebe NATO. Ein wahnsinnig schlecht gelaunter, polternder Trump, so wie wir ihn kennen. Also eigentlich drohte so ein bisschen ja unsere Prophezeiung wahr zu werden, dass Erfolg oder Misserfolg eines NATO-Gipfels mittlerweile von der Laune eines einzigen Mannes abhängt und damit völlig unberechenbar geworden ist. Ich dachte aber auch, vielleicht wird es ja dann doch so ähnlich wie 2018, das habe ich damals in Brüssel miterlebt, wo Trump so richtig ausgeteilt hat zu Beginn des Gipfels in Brüssel damals und dann hinter den Kulissen wirklich ja kurz davor war, die NATO zu zerlegen. In Klammern muss man, glaube ich, dazu sagen, so schwer in der Krise waren wir diesmal jetzt nicht in Ankara. Aber am Ende hatte Trump dann plötzlich erklärt, jetzt ist alles gut, wir sind geeint, wir verstehen uns sensationell alle. Aber Anna, dass es jetzt so kommen würde in Ankara, danach sah es ja zunächst nicht aus. Ne? Auch Tag 2 begann ja eigentlich nicht so, wie die Europäer sich das gewünscht hatten.
Nee, überhaupt nicht. Also wir sind ja am Mittwoch in Ankara mit der Nachricht aufgewacht, dass Trump den Iran hatte angreifen lassen als Vergeltung für iranische Angriffe auf zivile Handelsschiffe in der Straße von Hormuz. Und da dachten wir schon alle, okay, das könnte jetzt wirklich diesen zweiten Gipfeltag sprengen. Und Donald Trump war dann auch noch am Mittwoch weiter übellaunig, weil vor dem eigentlichen Treffen des NATO-Rats hat er sich noch mit Mark Rutte getroffen, dem NATO-Generalsekretär. Und wir kennen das von Mark Rutte, ne, dass er immer so demonstrativ versucht, gute Laune zu verbreiten. Aber davon hat sich Donald Trump nicht anstecken lassen, sondern er ist bei seinen Anschuldigungen gegen die europäischen NATO-Partner geblieben.
Ich bin sehr verärgert über die NATO. Darüber, dass wir viel, viel zu viel zahlen. Milliarden und Abermilliarden Dollar zu viel. Das ist unfair, denn wir beschützen sie. Wir beschützen sie also, aber sie sind nicht für uns da.
Und damit meinte Trump wieder die aus seiner Sicht mangelnde Unterstützung und sowieso, dass die Europäer zu wenig Geld für Verteidigung ausgeben. Und natürlich wollten die Journalisten im Raum, die da mit Mark Rutte und Donald Trump im Raum waren, die wollten auch wissen an diesem Morgen, wie es denn jetzt mit dem Iran weitergeht und wie auch ernst gemeint die amerikanischen Angriffe sind und inwieweit das von Trump gemeinsam mit dem Iran ja vor 3 Wochen unterzeichnete Abkommen überhaupt noch gelte.
Für mich? Ich glaube, es ist vorbei. Ich will nichts mehr mit diesem Abschaum zu tun haben. Weißt du, was Abschaum ist? Das sind kranke Menschen. Sie werden von kranken Menschen angeführt.
Wir können das ja mal zum Anlass nehmen, Anna, an dieser Stelle kurz auf die Lage in Nahost zu gucken. Die Trump-Rhetorik ist natürlich das eine. Das andere sind die von dir ja erwähnten erneuten und diesmal auch heftigeren gegenseitigen Angriffe, die natürlich Befürchtungen nähren, dass wir uns wieder im Zirkel der Eskalation befinden, der ja so aussieht, Angriffe auf Schiffe, auf Tanker im Persischen Golf, so wie das dort passiert ist, darauf US-Schläge als Reaktion, meist im Süden des Iran, dann iranische Vergeltungsschläge gegen US-Basen und die Partner der Vereinigten Staaten in der Golfregion. Zuletzt wurden Jordanien und Bahrain angegriffen. Dann greifen die USA wieder den Iran an und das alles war zuletzt passiert tatsächlich in größerer Heftigkeit, in größerem Stil als zuvor. Gleichzeitig, korrigier mich gern, Anna, aber will Trump auch noch nicht völlig von einer Rückkehr des Krieges reden. Und die Verhandlungen lagen zuletzt auch sicher deshalb auf Eis, weil im Iran ja die tagelangen Trauerfeiern für den getöteten geistlichen Führer Ali Khamenei stattfanden. Also alles einigermaßen unübersichtlich und schwer vorherzusagen, wo das genau endet, ob in einem neuen Krieg oder doch neuen Verhandlungen. Klar ist, die Straße von Hormuz zu durchfahren, ist fast wieder so risikoreich wie zu Kriegszeiten. Und dass diese da in Djibouti wartenden deutschen Marineschiffe bald einen Sicherungseinsatz im Persischen Golf beginnen und dafür auslaufen, das ist wieder ein Stück unwahrscheinlicher geworden, denke ich. Und trotzdem, Anna, damit sind wir ja zurück nochmal in Ankara beim NATO-Gipfel, scheint dann die eigentliche Sitzung des Nordatlantikrats an diesem Mittwoch hinter verschlossenen Türen dann wieder ganz gut verlaufen zu sein.
Ja, also das macht den Eindruck. Es gab auch schon so eine Nachricht aus Regierungskreisen am Mittwochvormittag, dass das Abendessen, am Dienstagabend, dieses festliche Abendessen, wo Donald Trump am selben Tisch saß wie der türkische Präsident und aber auch mit dem Ehepaar Merz und auch übrigens mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni und Mark Rutte, dass da wohl diese Stimmung am Tisch und bei dem Abendessen sehr gut gewesen sei. Also das deckte sich auch schon nicht mit dem, was wir ja von Trump offiziell gehört hatten, dieses Übellaunige. Und dann so gegen Mittag haben wir dann aus deutschen Regierungskreisen auch zum ersten Mal was aus der NATO-Ratssitzung gehört und da zum ersten Mal, dass Trump offenbar wie ein samtpfötiges Kätzchen in dieser gemeinsamen Sitzung mit den 32 NATO-Staats- und Regierungschefs aufgetreten sei. Es gab kein Shaming, kein von Spanien. Es gab wohl offenbar von Trump auch kein Wort dazu, dass er Grönland haben möchte. Im Gegenteil, der amerikanische Präsident hat laut deutschen Regierungskreisen sogar einige Staaten für ihre gestiegenen Verteidigungsausgaben ausdrücklich gelobt, und zwar Polen, Deutschland, die drei baltischen Staaten und Norwegen. Sie alle würden von großartigen Führungspersönlichkeiten angeführt, so wird Trump zitiert. Und das war dann wirklich schon eine seltsame Situation. Da hast du in Ankara 2500 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt, die jetzt seit Dienstagmittag wirklich nichts anderes berichten, als dass Trump unzufrieden ist, dass er übellaunig ist. Und dann kommen plötzlich diese versöhnlichen Töne vom US-Präsidenten aus der Sitzung des NATO-Rats oder werden zumindest so vermittelt. Und das war dann wirklich so eine komplette Umkehrung der bisherigen Berichterstattung. Du stehst dann ja auch da und denkst, meine Güte, ich habe doch jetzt die ganze Zeit erzählt, dass das hier schwierig ist und dass Trump das möglicherweise kippen könnte. Und dann hörst du sowas. Und wir waren dann natürlich sehr gespannt, was denn der Bundeskanzler sagen würde in seiner Pressekonferenz nach der NATO-Ratssitzung. Und auch er hat diese positiven Vibes in der Sitzung so beschrieben.
Es ist nicht nur ein Gefühl der wirklichen Zuneigung und der gemeinsamen Verantwortung im Raum gewesen. Es ist auch ein neues Gefühl der europäischen Verantwortung.
Denn darum ging es ja vor allem bei dem NATO-Gipfel, dass die Europäer mehr Verantwortung im Bündnis übernehmen und auch mehr für Verteidigung ausgeben. Und dann hat der Bundeskanzler noch das über Donald Trump aus der NATO-Ratssitzung berichtet.
In seinem Schlussstatement kam der Satz vor, der mich persönlich etwas überrascht, aber auch sehr gefreut hat. There is a feeling of love in the air. Also das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen NATO-Gipfel, der unter so medial auch schwierigen Vorzeichen stand, gut abschließen kann.
Die Frage für uns alle war dann, würde Trump sich denn jetzt auf seiner Pressekonferenz auch so einlassen? Also Merz und wir alle sind schon zurück nach Berlin geflogen und haben Trumps Pressekonferenz gar nicht mehr mitbekommen und waren dann sehr gespannt bei der Landung, wie denn Trump sich eingelassen hat und was er denn gesagt hat zu dieser Sitzung. Und hören wir doch mal, wie er das formuliert hat.
There was tremendous love in that room. In diesem Raum gab es eine enorme Liebe, sehr kluge Menschen. Und sie tragen viel Gutes im Herzen, nichts Böses, Gutes. Und sie leisten großartige Arbeit für ihr Land.
And they're doing a great job for their country.
Also, das war jetzt wirklich ein bemerkenswerter NATO-Gipfel. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie lange die Liebe anhält. Denn es ist allen Beteiligten klar, vor allen Dingen den Europäern, das kann auch ganz schnell wieder ganz anders sein, was da von Donald Trump kommt. Aber überhaupt diese Kategorie mit Liebe, solche gefühligen Äußerungen habe ich noch nie gehört von einem NATO-Gipfel. Und Kai, du warst ja schon bei mehr NATO-Gipfeln. Ist dir da schon mal sowas untergekommen?
Also ich glaube, in der säuselnden Form dann doch noch nicht. Wobei man sagen muss, das Wort Liebe kam bei Trump ja auch schon vor einem Jahr in Den Haag vor. Da warst du ja auch bei diesem Gipfel, als er zum Abschluss damals begeistert davon erzählt hat, dass all die anderen Staatenlenker wirklich ihre Länder lieben würden. Also da war jetzt noch nicht so viel von Liebe untereinander die Rede, aber dass die Liebe von Merz und Co. zu ihren Ländern. Und von diesem Stimmungsumschwung 2018 hatte ich ja auch schon erzählt, auch wenn da meines Wissens das Wort Liebe nicht vorkam. Also dieses Muster, erst Lärm, dann Liebe, das scheint sich so ein bisschen zu verfestigen von Seiten Trumps. Wobei du hast ja schon angedeutet oder angedroht, Liebesentzug kann dann der nächste Schritt sein und kann dann auch wieder um die Ecke kommen. Also insgesamt an Kuriositäten wirklich nicht armer Gipfel, denn es gab ja auch noch diese etwas ungewöhnlichen Abschiedsgeschenke, so würde ich sie mal nennen, von Präsident Erdogan an die anderen Staats- und Regierungschefs. Der hat denen ja Revolver samt Munition überreicht. Da waren einige dann wirklich völlig überfordert, was sie damit jetzt anstellen sollen und ob sie die wirklich in ihre Flieger mitnehmen dürfen.
Ja, da muss man einfach mal gucken, was die einzelnen Staaten jetzt mit diesen Pistolen machen. Also ich habe gehört, dass die erstmal jetzt in die jeweiligen Botschaften gebracht worden sind in der Türkei, um dann zu sehen, wie man da weiter mit umgeht. Friedrich Merz hatte in Ankara noch eine Ankündigung dabei, die auch viele gerne gehört haben, und zwar, dass Deutschland in diesem Jahr knapp 125 Milliarden Euro für Verteidigung ausgibt. Diese Zahl hatte der Kanzler mitgebracht, und 125 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 25%. Und ob dieses Geld auch ordentlich ausgegeben wird, darüber spreche ich gleich in unserem Schwerpunkt mit den beiden Haushaltspolitikern hier im Deutschen Bundestag, mit Andreas Mattfeld von der CDU und Andreas Schwarz von der SPD. Diese beiden Abgeordneten haben nämlich das letzte Wort, wenn es darum geht, Waffen, Munition oder auch Drohnen und Panzer für die Bundeswehr zu kaufen. Aber Kai, wie immer bei uns, jetzt gucken wir erstmal auf die Ukraine und darauf, was denn der NATO-Gipfel für die Ukraine gebracht hat. Sie war ja dort auch ein wichtiges Thema und auch der ukrainische Präsident Zelensky war ja Dienstag und Mittwoch in Ankara. Und da gab es jetzt ja eine durchaus bedeutsame Entscheidung bei der amerikanischen Flugabwehr vom Typ Patriot.
Das war tatsächlich eine der aus meiner Sicht wichtigsten Errungenschaften dieses Gipfels, auch weil es von einem neuen, ja etwas ungewohnten Respekt zeugt, den Donald Trump der Ukraine entgegenbringt und der Putin überhaupt nicht gefallen dürfte. Also Zelensky, der ukrainische Präsident, soll seinen sehnlichen Wunsch endlich erfüllt bekommen, selber Patriot-Flugabwehrraketen herstellen zu dürfen. Trump sagte ihm zu, dass die Ukraine die dafür nötigen US-Lizenzen bekommen werde. Nun bleiben leider noch viele Fragen offen, Anna. Steht Trump zu seinem Wort? Das ist die eine. Und wenn ja, gilt die Lizenz dann auch für die dringend nötige Herstellung der Patriot-Raketen vom Typ PAC-3, also diejenigen, die dazu in der Lage sind, die russischen ballistischen Raketen abzufangen. Denn darum genau geht es ja, dass die Ukraine aufgrund des Munitionsmangels derzeit nicht dazu in der Lage ist, Iskander unter anderem unschädlich zu machen. Und dann bleibt natürlich das Zeitproblem. Die Herstellung von Abfangraketen ist extrem aufwendig, selbst wenn die Ukraine im August beginnen kann. Wird das, wenn überhaupt, dann frühestens, denke ich, im Jahr 2027 gelingen, die ersten Patriots zu testen, wenn überhaupt. Bis dahin hat Russland seine Produktion weiter ausgebaut. Es heißt ja, dass Moskau circa bis zu 60 ballistische Raketen pro Monat herstellen kann derzeit. Also es bleibt dabei, die Europäer, die Amerikaner müssen sich dringend überlegen, wie sie die ukrainischen Städte jetzt schon schützen können.
Und ich habe jetzt sogar gehört, dass es vielleicht sogar 2 Jahre dauern könnte, bis da überhaupt irgendeine Art von Produktion beginnen kann. Also da muss man wirklich gucken. Klar ist jedenfalls, die Ukrainer brauchen Patriots, die Europäer weitreichende Waffen zur Abschreckung. Und jetzt sah es ja eine ganze Weile so aus, als würden wir die Tomahawk-Marschflugkörper, die die Biden-Regierung, also die frühere US-Regierung Deutschland versprochen hatte, als würden wir die nicht bekommen. Könnte es jetzt sein, dass wir sie nun doch bekommen?
Ja, und zwar hat man wohl am Rande des NATO-Gipfels eine Vereinbarung getroffen dahingehend. Das hat Kanzler Friedrich Merz dann am Tag nach dem Gipfel erklärt. Das bedeutet konkret, dass die deutschen Tomahawks in den USA einkaufen und parallel aber auch weiter an einem europäischen System, Stichwort ELSA, arbeiten. Man fragte sich ja ohnehin schon eine ganze Weile, was Trump eigentlich dagegen haben könnte, wenn die Europäer viel Geld über den Atlantik schicken und in den USA Kriegsgerät einkaufen. Nur kurz noch, weil wir ja die Tomahawks schon so oft besprochen haben, diese weitreichenden Waffen sind eine Fähigkeit, die den Europäern bislang schlicht fehlt, die Russland aber hat. Und daher sollen die Tomahawks im Ernstfall dafür sorgen, dass man auch hinter einer potenziellen Frontlinie weiter hinter Kommandoposten, Nachschubwege, Flugabwehr und so weiter treffen kann, was im Endeffekt natürlich dafür sorgen soll, dass Putin gar nicht erst auf die Idee kommt, einen Angriff überhaupt zu wagen. Also es soll diesen abschreckenden Effekt haben.
Und wir haben ja auch schon angemerkt, dass derzeit jedenfalls US-Präsident Trump mehr Respekt für seinen ukrainischen Amtskollegen Zelensky aufbringt und auch für die ukrainischen Erfolge in diesem Abwehrkampf gegen Russland. Wie ist die Lage aktuell?
In vielerlei Hinsicht unverändert. Es gibt jetzt keine umwälzenden Neuigkeiten, was die Frontlinien betrifft. Was aber auffällig ist, denke ich, nachdem ich schon am Dienstag kurz erwähnt hatte, dass die Ukraine jetzt vermehrt auch auf See Russland zuzusetzen versucht. So scheint sich dieser Trend zu verstärken. Bereits Anfang der Woche hatte die Ukraine mehrere mutmaßlich der russischen Schattenflotte zuzurechnenden Schiffe attackiert. Ich sprach vom Schwarzen Meer, hätte noch präziser sagen können, das alles passierte im Asowschen Meer, also einem Nebenmeer des Schwarzen Meeres. Die beiden sind durch die Straße von Kertsch miteinander verbunden. Entscheidend aber ist letztlich, dass Russland jetzt verstärkt über diesen Weg, über den Seeweg, die geraubte Krim-Halbinsel mit Treibstoff zu versorgen versucht. Und das sucht die Ukraine vermehrt eben zu unterbinden. Erneut hat die Ukraine über ein Dutzend Tanker und andere Schiffe unter anderem mit Drohnen angegriffen. Also auch das eine Methode, sich jenseits der Schläge tief in russischem Territorium gegen die russische Aggression zu wehren. Auch da gab es an diesem Freitag Meldungen, dass die Ukraine mit Drohnen erneut Raffinerien und Öldepots getroffen und in Brand gesetzt habe, unter anderem im Süden Russlands in der Region Krasnodar.
Knapp 125 Milliarden Euro, so viel gibt Deutschland in diesem Jahr für Verteidigung aus. Diese Zahl hat der Bundeskanzler beim NATO-Gipfel in Ankara genannt. 125 Milliarden Euro, das ist sehr viel Geld. Vor allem, wenn man überlegt, dass der gesamte Bundeshaushalt rund 525 Milliarden Euro umfasst. Ich kann jetzt mit den beiden Politikern sprechen, die dafür zuständig sind, dieses Geld auch ordentlich auszugeben. Mit den Verteidigungshaushältern der schwarz-roten Koalition, Andreas Mattfeld von der CDU und Andreas Schwarz von der SPD. Andreas Mattfeld ist seit 17 Jahren für die CDU im Bundestag, direkt gewählt im niedersächsischen Wahlkreis Osterholz-Verden. Und Andreas Schwarz ist seit 13 Jahren für die SPD im Bundestag. Er kommt aus Bayern, genauer gesagt aus Franken, dem Landkreis Bamberg. Ihnen beiden sehr herzlich willkommen hier im ARD-Hauptstadtstudio.
Dankeschön.
Bevor wir mit unserem eigentlichen Gespräch beginnen, vorweg eine Frage an Sie beide. Was sagen Sie dazu, dass Deutschland jetzt aus den USA Marschflugkörper vom Typ Tomahawk kaufen kann? Vielleicht Sie, Herr Mattfeld.
Naja, das ist ein Vertrauensbeweis in erster Linie auch an den deutschen NATO-Partner in dieser Hinsicht, dass wir das jetzt können. Ob wir das tun werden, muss parlamentarisch entschieden werden. Aber erst einmal ist das für mich zumindest eine Sache hinsichtlich der Irritationen, die in der Vergangenheit immer aufgetaucht sind, dass sich das zumindest für mich gedanklich erledigt hat. Also das Vertrauen in die USA ist für mich dann ein Stück weit wieder gegeben.
Wie sehen Sie das, Herr Schwarz?
Also mein Vizekanzler hat immer gesagt, die Hand bleibt ausgestreckt und ich glaube, da ist sie auch ausgestreckt. Inwieweit es dann am Ende zum Tragen kommt, ist eine andere Frage, aber die Signale, die wir geben, ist immer auf Kooperation. Ich glaube, so soll es auch sein. Bei allen Veränderungen, die wir gerade merken, sollte die Hand nach Amerika immer ausgestreckt bleiben, zumal wir diese Fähigkeiten im Moment noch nicht so vollumfänglich haben.
Herr Mattfeld, Herr Schwarz, Sie sind hier, weil Sie etwas ganz Besonderes verbindet. Sie sind beide jeweils die Haushälter für den Verteidigungsetat. Und Herr Mattfeld, Sie als CDU-Politiker sprechen von dem SPD-Mann Andreas Schwarz als Freund. Und es ist ja sowieso so eine Sache mit Freundschaft in der Politik und zwischen Politikern, aber vor allen Dingen zwischen einem CDU- und einem SPD-Politiker. Wie ist das mit dem Freund zustande gekommen?
Also ich bezeichne nicht allzu viele Menschen als Freunde, viele aus der Jugendzeit. Ich darf das aber sagen, Freunde machen bei mir aus, dass sie verlässlich sind, dass wir vielleicht ein Stück weit gemeinsam auch sozialisiert sind. Und das darf ich einfach bei Andreas Schwarz. Wir haben ja nicht diesen Haushalt das erste Mal gemeinsam gemacht. Wir hatten auch schon mal den Klima- und Transformationsfonds gemeinsam gemacht. Und schon seinerzeit habe ich gemerkt, mit Andreas Schwarz zählt nicht in erster Linie die Parteiideologie. Übrigens wie bei mir auch nicht. Ich hatte nie ein Parteiamt. Und wir sind gemeinsam sozialisiert worden. Er war Bürgermeister, ich war Bürgermeister. Und wir beiden müssen nicht über vieles reden. Wir verstehen uns blind, möchte ich fast sagen. Und das ist etwas Außergewöhnliches, glaube ich, im Deutschen Bundestag, auch wenn es vielleicht ein abgedroschene Plattitüdisch erscheint, aber zwischen uns passt kein Blatt Papier. Und das ist, glaube ich, das Gute auch, dass wir das an die Industrie, die von uns Aufträge haben möchte, aber auch an das Ministerium signalisieren können. Sie können hier nicht zwei gestandene Bundestagsabgeordnete auch gegeneinander ausspielen, weil das ist natürlich auch geübte Lehre im Parlamentarismus, dass man versucht, je eine Seite immer für sich zu gewinnen, das gibt es bei uns nicht. Wir stehen Seite an Seite und das ist gut. Und das ist vor allen Dingen für die Soldatinnen und Soldaten gut, weil wir nur dann das beste Gerät für die Truppe beschaffen können und für den Steuerzahler zum besten Preis.
Mhm. Herr Schwarz, wie ist das bei Ihnen? Auch Freund? Ich meine, Sie können natürlich jetzt schlecht sagen, dass er nicht Ihr Freund ist.
Nee, wir kennen uns schon verdammt lange hier im Bundestag und wir haben auch schon die eine oder andere kleine Schlacht geschlagen, auch in anderen Ministerien. Und was ich an Andreas total schätze, ist, du kannst dich auf ihn verlassen. Man merkt halt bei ihm den Kaufmann, Wort ist Wort, Handschlag ist Handschlag und wir ticken halt in vielen Fällen gleich. Und wenn viele wüssten, wie wir zusammenarbeiten, vor allen Dingen, wie schnell das geht. Aber ich muss auch sagen, da kommt dazu, unsere Büros verstehen sich genauso gut. Und dieses Zusammenwirken, ja, das ist einfach gewinnbringend. Und jeder weiß, wo beim anderen ein bisschen, sagen wir mal, die Stärken und die Schwächen sind oder die Neigungen, was man mal gerne hätte oder nicht. Und ich glaube, wir haben auch eine Basis gefunden, geben und nehmen.
Ja.
Und das kriegen wir zusammen hin. Man hat sich gesehen, man hat sie angeguckt und das gibt so Menschen, da merken sie, passt. Und ich muss sagen, den Andreas habe ich gesehen, passt. Und das merkt man auch in unserer Zusammenarbeit. Und ich glaube, da kommt auch einiges für Rumpf. Zum einen natürlich für die Truppe. Wir machen uns damit nicht immer Freunde im Ministerium, auch nicht im Beschaffungsamt. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, uns Freunde hier zu schaffen. Und ich glaube, was uns beide auch sehr verbindet, ist der Blick für den Steuerzahler. Und den darf man gerade bei einem Haushalt, der von der Bereichsausnahme profitiert, da muss der Blick umso schärfer sein. Und beide haben wir den, weil wir auch aus der Kommunalpolitik kommen, beide Bürgermeister waren und beide auch wissen so ungefähr, wo muss man genau hingucken und wo muss man aufpassen.
Einmal für die Hörerinnen und Hörer, die beiden Herren sitzen sich gegenüber und während sie übereinander sprechen, gucken sie sich auch immer wieder an. Also das nur einmal zu dem Setting. Und Herr Schwarz, Sie hatten gerade schon das Wort Bereichsausnahme gesagt und das ist so ein Wort, das perlt uns von den Lippen, aber das ist ja eigentlich nichts anderes als das für den Verteidigungsetat oberhalb von 1% des Bruttoinlandsprodukts die Schuldenbremse nicht gilt. Also oberhalb von ungefähr so 40 Milliarden Euro. Alles, was darüber hinaus ausgegeben werden kann, kann auf Pump ausgegeben werden. Ich würde gerne einmal sozusagen einen Schritt zurückgehen. Sie haben schon gesagt, was Ihnen wichtig ist, aber als Haushälter, was Ihr Job ist als Haushälter für den Verteidigungsetat, das ist, dass Sie sich mit allen Vorlagen beschäftigen, die aus dem Verteidigungsministerium kommen. Das sind Beschaffungsvorlagen mit einem Wert von mehr als 25 Millionen Euro. Und da ist die Frage, warum eigentlich andere Etats, andere Haushälte, andere Ministerien müssen das ja nicht so machen. Herr Schwarz.
Ja, diese Regelung kommt aus grauer Urzeit. Und zwar wollte das Haus, das Verteidigungsministerium, ein hohes Maß an Flexibilität haben, weil Rüstungsprojekte sind schwierig, teilweise auch langwierig, manchmal klappen sie auch nicht. Und das hat man natürlich erkannt und wollte mehr Flexibilität bei den Haushaltsstellen, also dass sich Haushaltsstellen untereinander decken können. Dass man auch sagen kann, ich wollte zwar das beschaffen, klappt nicht, ich beschaffe jetzt was anderes. Und am Ende hat ja das Parlament verfassungsmäßig den Auftrag der Kontrolle. So, und dann war das im Prinzip das Gegenangebot, wenn ihr Flexibilität wollt, was wir verstehen können als Parlamentarier, wollen wir aber Kontrolle. Und das heißt, ihr müsst uns jetzt vorlegen, was ihr da verändert und vor allen Dingen, wenn ihr Geld über 25 Millionen Euro ausgibt, dann bitte übers Parlament. Man muss auch anmerken, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und deswegen haben wir da auch, was Beschaffungen betrifft, sicherlich auch nochmal einen anderen Fokus darauf zu haben und ich glaube, wir beide nehmen unseren Auftrag sehr ernst.
Herr Mattfeld, Kontrolle. Wir sind in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause. Am Mittwochabend hat der Haushaltsausschuss, wenn ich das richtig gesehen habe, 16 Vorlagen genehmigt, 16 Beschaffungsvorlagen aus dem Verteidigungsministerium. 16, das ist gar nicht mal so wenig, das sind so knapp 10 Milliarden. Und Ihr Kollege, der linken Abgeordnete Dietmar Bartsch, ebenfalls ein Haushälter, hat kritisiert, dass das Ministerium das alles wieder sehr kurzfristig, wie er sagt, wieder mal sehr kurzfristig vorgelegt habe. Sehen Sie das auch so?
Also zunächst einmal müssen wir sagen, wir Haushälter sind das einzige Kontrollorgan, was es in der Beschaffung hier gibt. Und insofern kann ich es seitens der Opposition auch ein Stück weit, möchte ich sagen, nachvollziehen, dass 16 Vorlagen, Beschaffungsvorlagen sicherlich viel sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, wir haben uns alle das Ziel gesetzt, zumindest die ganz breite Mehrheit des Parlaments, wir wollen verteidigungsfähiger werden, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Und das beinhaltet natürlich, dass das Geld was der Steuerzahler, der Truppe und auch das Parlament zur Verfügung stellt, so wirksam ausgegeben wird, dass damit auch Fähigkeiten aufgebaut werden. Jetzt haben wir immer, das darf ich sagen, und da kann ich nicht ganz widerlegen, was der Dietmar Bartsch gesagt hat, dem Ministerium immer gesagt, bitte teilt doch diese Beschaffungsvorlagen über das Jahr ein bisschen gerechter auf. Das ist nicht komplett gelungen. Ich darf aber auch sagen, dass ich ein Stück weit sehe, dass es besser gewesen ist als das, was wir kurz vor Weihnachten erlebt haben. Dort haben wir in einer Größenordnung von 52 Milliarden, nämlich Aufträge, vergeben. Und das sind mithin 10% des gesamten Bundeshaushaltes. Und da wird es dann in der Tat schwierig. Das ist es jetzt letzte Woche oder diese Woche noch nicht gewesen. Aber bei diesen Größenordnungen vor Weihnachten war es in der Tat schwierig, diese Kontrollfunktion so auszuüben, dass man ihr auch komplett zu 100% gerecht wird. Wir sind froh, dass wir den Bundesrechnungshof vielfach an unserer Seite wissen, die uns beraten. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass wir Haushälter, in diesem Fall wir der Koalition, wir sind mit 4 Mann jeweils einen Mitarbeiter, den wir für diese Arbeit beschäftigen. Da stehen wir zu 4 seitens der Koalition, einem Apparat aus dem Beschaffungsamt in Koblenz, aber auch dem Ministerium von über 13.000 Mitarbeitern gegenüber. Das heißt, wir sind da personell sehr, sehr schwach ausgerüstet. Also eine Waffengleichheit sieht anders aus, was Kontrolle anbelangt. Aber ich darf Ihnen das abschließend vielleicht auch sagen, zu dem Thema, man bekommt, gerade wenn man so lange wie Andreas Schwarz oder ich ja noch ein bisschen länger im Parlament ist und ich bin der dienstälteste Haushälter des Parlamentes, man kriegt so einen gewissen Riecher, ob an einer Beschaffungsvorlage etwas so ein bisschen, ja ich sag's mal, riecht und ein bisschen fauler wirkt oder nicht. Das ist so eine Nummer, wo man sagen kann, da zahlt sich dann Erfahrung aus. Und das ist wiederum auch das Gute, was Andreas und ich haben. Wir wissen so ein Stück weit, wenn wir Beschaffungsvorlagen bekommen, wo wir den Finger in die Wunde legen müssen.
Herr Schwarz, Herr Mattfeld hatte das gerade gesagt, diese eine Sitzung vor Weihnachten, ich glaube es war der 17. Dezember, die vielen Vorlagen, 52 Milliarden Euro. Und ich erinnere noch, dass früher mal der gesamte Verteidigungsetat 52 Milliarden Euro war. Also auch so dieses Gefühl allein, so abzunicken, jetzt werden 52 Milliarden Euro ausgegeben. Und da haben Sie das ja auch kritisiert. Sehen Sie denn eine Verbesserung jetzt beim Verteidigungsminister? Haben Sie dann auch mit Boris Pistorius telefoniert und haben gesagt, hier Boris, so geht das aber nicht?
Nee, das machen wir nicht. Also mit solchen Kleinigkeiten wollen wir ihn immer nicht belästigen, weil das kriegen wir, glaube ich, mit dem Haus schon selber hin. Man muss ja auch zur Ehrenrettung sagen, da waren einige Vorlagen dabei aus Rahmenverträgen. Das heißt, der Rahmenvertrag lag uns ja schon mal vor, also bei LKWs, Munition, da kennen wir ja schon mal die Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, und wer uns zwei kennt, weiß, dass wir da schon entsprechend auftreten und erklären, was geht und was nicht geht. Und ich nehme jetzt bei der Sitzung schon mit, dass man erkannt hat, dass das, was im Dezember war, was man alles begründen kann mit Neuwahlen und die Regierungsbildung hat gedauert und man muss ja trotzdem beschaffen. Das haben wir alles zur Kenntnis genommen, haben auch unseren guten Willen gezeigt. Aber wir weisen auch immer wieder darauf hin, also für uns wird die Benchmark sein Dezember 2026 und da erwarten wir halt nicht mehr 27 oder 30 Vorlagen, sondern ja, so viel, dass man es auch ordentlich abarbeiten kann.
Jetzt haben Sie das gesagt mit den Mitarbeitern, nur um das richtig auf die Kette zu bekommen. Sie haben 4 Mitarbeiter in Ihrem Büro und Sie haben 4 Mitarbeiter,
Ein Mitarbeiter. Jeder von uns hat einen Mitarbeiter, der sich mit dem Verteidigungshaushalt
beschäftigt. Also Sie sind 4 Leute.
Wir sind 4. Ich habe uns Abgeordnete das schon mit reingenommen, weil sowohl Andreas als auch ich, wir sind unsere besten Sachbearbeiter selbst. Aber wir haben natürlich Mitarbeiter, die ungeheuer fleißig sind, die sich reinknien und ohne die könnten wir diese Aufgabe gar nicht bewältigen, um das ganz deutlich zu sagen. Aber da hat Andreas Schwarz nur einen Mitarbeiter und ich auch nur einen Mitarbeiter, die sich um den Verteidigungshaushalt kümmern.
Jetzt hat Moritz Schularik, das ist ja der Chef des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, der hat jetzt eine unabhängige Bewertung der zahlreichen Beschaffungsvorlagen gefordert, weil er sagt, das ist letztendlich, wenn man auf die 4 Leute bei Ihnen schaut, inklusive Ihnen beiden, sei das sonst nicht möglich. Was halten Sie von dieser Idee?
Sicherlich kann man darüber nachdenken, aber in der letzten Konsequenz, Andreas Schwarz hat es gesagt, sind wir eine Parlamentsarmee. Das Parlament muss entscheiden, wie wir unsere Soldatinnen und Soldaten und die gesamte Truppe dann ausstatten. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man, ich sag's mal, das personell darstellen kann. Man könnte natürlich auch darüber nachdenken, weil die Größenordnung der Vergaben so immens sind, dass man zumindest den Verteidigungshaushältern einen Personalbonus gibt in dieser Frage, damit das wirklich adäquat abgearbeitet werden kann. Ich betone noch einmal, wir prüfen schon jede Beschaffung wirklich auf Herz und Nieren. Und ich glaube, diese Woche haben wir das bewiesen, dass wir von den 16 Beschaffungsvorlagen, die wir hatten, haben wir 3 mit wirklich massiven sogenannten Maßgabebeschlüssen belegt, wo wir unsere Sichtweise der Dinge und auch das, was wir erwarten in der Beschaffung, auch in der Umsetzung der Beschaffung, nochmal ganz deutlich dargelegt haben. Ich weiß es immer nicht, ob man dann noch ein Gremium einziehen muss. Da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich glaube, die bestehenden Dinge, die wir haben, die sollten wir schon effizient und produktiv ausnutzen. Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Wege.
Sie sind beide damit aufgefallen, auch mal Beschaffungsvorlagen nicht zu genehmigen. Sie haben gerade die Maßgabebeschlüsse erwähnt, aber Sie haben auch schon etwas überhaupt gar nicht genehmigt. Und da denke ich an die Tankcontainer. Die sind ja schon so inzwischen etwas berühmt geworden, jedenfalls für Leute, die sich mit diesem Thema immer wieder mal auseinandersetzen. Und da habe ich gesehen, Stückpreis früher für einen Tankcontainer war 141.000 Euro. Und Sie hatten jetzt eine Vorlage, da hatte sich der Preis verdoppelt innerhalb von 5 Jahren auf 291.000 Euro. Herr Mattfeld, Sie hatten gesagt, hier wird offensichtlich, dass sich da welche die Taschen voll machen wollen. Wollen sich jetzt gerade alle unbegrenzt die Taschen voll machen, weil es auch möglich ist, unbegrenzt Schulden zu machen?
Also dieser Ausspruch, whatever it takes, der trifft vielleicht gesamthaushalterisch zu. Und mit der Lage und Blick auf die Ukraine kann ich das auch nachvollziehen. Denn wir wollen alle, wir machen das ja nicht, weil uns das Geld und das Beschaffen Spaß macht, sondern wir wollen beschaffen, damit wir uns verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen. Insbesondere, weil uns Dinge wie Demokratie, Meinungsfreiheit wichtig sind. Das möchte ich immer und immer wieder vorwegstellen. Wir machen das ja nicht der Beschaffung wegen. Wir stellen aber fest, dass auch seitens der Industrie natürlich, und das nicht nur von Deutschland ausgehen, sondern auch von anderen Staaten, unheimlich viele Milliarden unterwegs sind. Und das ist natürlich nur allzu normal in einem Wettbewerb, dass man dann auch sagt, wenn die Nachfrage so groß ist nach unseren Produkten, dann ziehen wir mal ein bisschen an der Preisschraube. Und das stellen wir in allen Bereichen fest. Das Ganze ist bekannt unter dem Stichwort Rüstungsinflation, was wir derzeit erleben. Das haben wir in anderen Bereichen auch. Und ich darf das auch sagen, ich kann das manchmal auch nachvollziehen. Ich bin ja selber auch Kaufmann und Unternehmer. Ja, natürlich kann es mal sein, dass man mal 5, mal 8, vielleicht maximal mal 10% hier gegenüber einen vorherigen Beschaffungsauftrag drauflegt. Das ist vielleicht sogar menschlich nachvollziehbar. Was wir in diesem Fall aber gesehen haben, eine mehr als Verdoppelung des Preises. Da ist es für mich offensichtlich, weil ich auch Stahlpreise kenne, weil ich auch sehe, dass eben auch Löhne nicht in diesem Sinne, Löhne haben sich innerhalb von 2 Jahren eben nicht verdoppelt, dass das einfach schlichtweg nicht mehr nachvollziehbar ist. Und ich habe das, und da stehe ich auch zu, sehr deutlich gesagt, hier ist für mich offensichtlich, dass man sich da die Taschen voll macht. Und deshalb haben wir hier wirklich die Reißleine gezogen, auch um als Fingerzeig zu erwähnen einfach mal, dass nicht alles machbar und möglich ist und dass man nicht jeden Mondpreis aufrufen kann. Und die Parlamentarier winken das schon ab. Das hat zu einem ganz großen Hallo, sowohl beim Beschaffungsamt als auch im Ministerium, aber vor allen Dingen auch zu einem, ja, möchte ich fast sagen, im Bereich der Industrie, zu einem Aufschrecken geführt, dass da doch, das ist mir mitgeteilt worden von Industrieseite, man hat schon gemerkt, man macht hier seitens der Politik nicht alles mit. Und deshalb mussten wir das einfach hier mal auf Halt setzen, um auch ein Zeichen zu setzen. So geht es einfach nicht. Und diese Tankcontainer, darf das einfach mal sagen, das ist keine Rocket Science. Das sind nicht hochveritable, komplizierte Lenkflugkörper, die man manchmal auch technologisch vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann als Halbleihe. Diese Tankcontainer werden in anderen Bereichen auch eingesetzt, auch zur Versorgung unserer Tankstellen. Vielleicht, wenn sie dann oliv sind und haben noch so ein paar Dinge wie Doppelwandigkeit drin, dann macht man einen Aufschlag. Aber das sind Dinge, die werden in anderen Bereichen eingesetzt. Und hier war es für uns offensichtlich. Und hier soll jetzt einfach mal nachgearbeitet werden. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt.
Und genau das Gleiche bei Drohnen. Die Bundeswehr möchte ja Kamikaze-Drohnen beschaffen und wollte dafür 4,4 Milliarden Euro bekommen. bekommen, um welche anzuschaffen. Und da sind Sie auch auf die Bremse getreten, Herr Schwarz. Das sind Drohnen von Helsing und Stark Defense. Und das haben Sie jetzt erstmal auf 540 Millionen begrenzt. Auf 370 Millionen. Warum?
Ja, ganz einfach. Zum einen war die Qualität noch nicht ganz gegeben und gesichert. Und wir wollten ein Beschaffungsvorhaben haben, in dem erstmal, es sind noch ein dritter Wettbewerber dabei, Rheinmetall. Wir wollten, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Es sind zwar unterschiedliche Drohnentypen, auch von unterschiedlichen, sagen wir mal, Leistungsfähigkeiten. Aber nichtsdestotrotz sagten wir, wir wollen einen Wettbewerb einmal, was Technik betrifft, weil die sind ja noch in der Entwicklung. Wir wollen aber natürlich auch damit signalisieren, dass auch andere Anbieter, und da gibt es ja jetzt mittlerweile eine ganze Reihe auch in Deutschland, auch noch partizipieren können von der Idee, dass wir da eine größere Beschaffung an Drohnen vorhaben. Und am Ende soll mit diesem Wettbewerb erreicht werden, dass Qualität gesteigert wird, dass zeitlich in Time geliefert wird und dass natürlich auch die Kosten gehalten werden. Und ich glaube, das war auch von Seiten des Ministeriums ein sehr innovativer Ansatz, den haben wir auch begrüßt, den wollen wir jetzt auch in vielen anderen Bereichen haben, weil wir einfach merken, durch Wettbewerb kriegst du viele Dinge in den Griff und das soll nicht so am Ende laufen. Man kriegt einmal den Auftrag, man ist der Auserwählte für den Auftrag und dann läuft die Gelddruckmaschine an. So darf es natürlich nicht sein und deswegen, glaube ich, war das der richtige Weg und wir wollten, deswegen haben wir auch reduziert die Summen, auch noch anderen Anbietern, die jetzt nach und nach auf den Markt kommen, die Chance geben, auch dabei zu sein und am Ende ist uns wichtig, auch die Resilienz in der Lieferkette zu stärken, sich nicht nur auf einen zu verlassen. Was ist, wenn der nicht kann? Jetzt haben wir mindestens mal drei. Und damit ist man auch etwas resilienter, wenn irgendwo Lieferengpässe oder vielleicht auch Qualitätsprobleme entstehen. Da kann ich immer nur auf dem anderen ausweichen.
Mhm. Herr Mattfeld, Sie hatten ja auch gerade von Rüstungsinflation gesprochen und von Mondpreisen. Und das ist ja, sind ja Begriffe, die fallen häufiger. Und ich möchte Ihnen jetzt mal etwas vorspielen von Susanne Wiegand. Ist eine langjährige Rüstungsmanagerin, zuletzt Chefin beim Vorstand von Renk, einem Panzergetriebebauer. Und die hat das bei uns gesagt.
Jetzt einfach nur sehr viel Geld in ein System zu geben, was das gar nicht effektiv umsetzen kann, führt zu Inflation. Und das sehen wir ja auch, dass die Dinge auch viel teurer geworden sind, sondern wir müssen das System ändern und das ist meines Erachtens bisher nicht erfolgt. Und deshalb mache ich immer das Bild, weil das so schön plakativ ist, wenn Sie einen sehr trockenen Boden haben und dann kommt der Platzregen, dann läuft das Wasser einfach weg. Das sinkt nicht ein und kommt nicht im Grundwasser an.
Ja, Herr Mattfeld, was können Sie dagegen machen, dass dieses Wasser einfach versickert, die Milliarden einfach versickern?
Ich vermute, Frau Wiegand hätte das nicht gesagt, wenn sie noch bei Renk in dieser Zeit gewesen wäre. Da muss man dann andere Interessen vertreten. Ja, natürlich wissen wir, dass wir die gesamte Truppe umbauen müssen. Und das muss man jetzt sagen, da ist das Ministerium auch dabei. Wir versuchen, Personal zu gewinnen. Wir versuchen, Standorte aufzubauen. Das gelingt in Teilen auch schon ganz gut. Also wir werden wirklich diametral die Bundeswehr neu ausrichten müssen. Und ich darf das mal sagen, ich habe es leider miterleben müssen und habe das seinerzeit nicht für richtig gehalten, zum Beispiel die Wehrdienstzeit auszusetzen, Standorte in dieser Massivität zu schließen. Ich reaktiviere heute wieder Standorte, die ich auch zu meiner aktiven politischen Zeit selbst noch schließen musste. Ich sage ganz bewusst musste. Das gesagt bedeutet eigentlich, dass wir auch sehen, dass wir in vielen Jahren die Bundeswehr, ich will nicht sagen stiefmütterlich behandelt haben, aber als wir meinten, wir seien nur von Freunden umgeben, hat man überall in der Republik großen Applaus gekriegt, wenn wir Einsparungen im Bereich des Wehretats vorgenommen haben. Das hat natürlich zu Verwerfungen in der Gesamtheit geführt und das ist, glaube ich, das, was Frau Wiegand dann sagt, wenn wir jetzt die gesamten Beschaffungen der Bundeswehr zuführen, dann kann man da nicht unbedingt oder jeder in der Truppe alles mit werden und wir geben sehr viel Geld aus und das Material steht dann bereit. Ein bisschen möchte ich das aber relativieren. Wir holen etwas nach, wo wir sagen, ob das nun Fahrzeuge ist, die schon lange hätten außer Dienst gestellt werden müssen, die werden ausgetauscht und durch neue ersetzt. Das Gleiche gilt, dass wir im Sanitätsbereich heute anders agieren müssen, mit neuen Dingen agieren müssen. Wir haben erst letzte Woche Sanitätszelte und Sanitätszüge bestellt. wo wir ja auch neue Behandlungsmethoden hineinnehmen, wo dann Alte außer Kraft gesetzt werden. Damit kommt die Truppe schon klar und ich muss das vielleicht auch sagen und darf das sagen, ich habe da ganz, ganz großes Vertrauen an die Truppe, geführt auch von den jeweiligen Inspekteuren der Teilstreitkräfte. Da ist man schon in der Lage, das umzusetzen. Ich darf auch sagen, das wird einen gewissen Lernpfad natürlich geben, aber die Truppe ist nicht nur dankbar, dass sie jetzt vollwertiges Gerät, modernes Gerät wieder bekommt. Das geht nicht so schnell, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen, sondern wenn wir heute Beschaffungen vornehmen, dann bedeutet das, dass der Zulauf erst, ich sag's mal, wenn er schnell ist, im nächsten Jahr erfolgt, wenn er langwieriger ist, wie zum Beispiel bei Fregatten, über die wir ja entschieden haben, reden wir über Zeiträume ab 2029, manchmal noch weit darüber hinaus. Das heißt, das muss jetzt im Parallelverfahren laufen. Wir lösen jetzt Beschaffung aus. Die Truppe muss da dann mitwachsen. Und ich sage das mal, wir sind wöchentlich immer in Gesprächen seitens uns Haushälter mit den Inspekteuren der jeweiligen Teilstreitkräfte. Und wir fragen schon intensiv nach, könnt ihr das auch umsetzen? In welchem Zeitraum könnt ihr das umsetzen? Das möchte ich mal sagen, da habe ich schon Vertrauen, dass die Truppe das hinbekommt. Die Truppe ist vielfach leistungsfähiger, als es nach außen dargestellt wird.
Herr Schwarz, Herr Mattfeld hat gerade darauf hingewiesen, dass es ja auch immer mal wieder zu Verzögerungen kommt bei Bestellungen. Ich denke an den Sky Ranger, Flugabwehr, Panzernachfolger vom Gepard. Darauf muss man warten. DLBO, also auf jeden Fall der Digitalfunk, das ist auch alles verzögert. Welche Möglichkeiten haben Sie, dass es da schneller geht?
Ja, immer wieder darauf hinzuwirken, dass wir weg müssen von der Goldrandlösung. Dass das Parlament wünscht, dass da was schnell auf den Markt kommt. Und da gibt es ja auch den Erlass des Ministers, 80%, wenn das Ding kann, ist auch in Ordnung. Ich habe lieber 80% dabei wie 100%, die ich nicht dabei habe. Und da wirken wir auch darauf hin, da unterstützen wir auch das Haus und die Beschaffungsbehörde, dass man einfach hier in schnellere Prozesse kommt, weg von den Goldrandlösungen, vielleicht auch hingeht mehr zu, was gibt es denn am Markt schon fertig? Also auch diese Idee, wir müssen immer alles neu entwickeln, muss nicht sein, muss auch schauen, wo sind Rüstungskooperationen auch mit anderen Nationen möglich. Das ist auch eine Chance, dass man auch den Markt da mehr in den Blick nimmt. Was gibt's denn woanders? Und ich muss nicht alles alleine hier in Deutschland entwickeln und erforschen, wenn es es am Markt am Ende schon gibt. Und ich glaube, da ändert sich schon einiges am Mindset. Aber Andi Mattfeld hat es gerade auch gesagt, wir haben in dem Bereich 13.000 Beschäftigte. Und das ist ein Riesentanker. Und diesen Tanker von dem einen Kurs auf dem anderen zu bringen, das schaffen sie halt nicht innerhalb von einem Vierteljahr. Aber man erkennt da schon Licht. Sicherlich gibt es auch Schatten, so ehrlich muss man sein. Aber wenn wir den Weg jetzt weiter konsequent gehen und von diesen Goldstandards Abstand nehmen, dann glaube ich, wird auch viel schnell die Truppe erreichen.
Aber Sie können nicht das Geld abdrehen. Also Sie können nicht als Haushälter dahergehen und sagen, Leute, wenn das jetzt hier nicht kommt, dann nehmen wir unsere Zusage zurück.
Also wenn wir den Vertrag bekommen, ist er im Prinzip verhandelt und wir genehmigen ihn und dann wird er unterschrieben. Sicherlich kann man auch Verfahren abbrechen. Das haben wir jetzt die Woche erlebt bei der Fregatte 126. Man merkt, das wird nichts. Es wird immer schwieriger, es wird immer teurer und vor allen Dingen der uns da gerade einen Schaden verursacht hat, möchte auch noch schadensfrei gestellt werden. Und dann muss man auch irgendwo den Stecker dann ziehen und das passiert also schon. Und muss auch sagen, da sind wir auch im guten Austausch mit dem Haus, um ganz einfach hier auch rechtzeitig in den Film mitgenommen zu werden, was da gerade abgeht. Aber am Ende muss man auch die Signale setzen. Mit dem Premium-Auftraggeber Bundesrepublik Deutschland kann man ja alles machen. Und die Signale, glaube ich, wurden in der letzten Zeit schon gesendet, von Tankcontainer über, jetzt zur Fregatte 126, dass wir Steuergeld im Blick haben und natürlich auch Fähigkeiten brauchen, die die Bundeswehr schnell braucht. Und wenn wir merken, da ist ein Unternehmen überfordert, dann muss man auch mal sagen, es geht nicht.
Steuergeld ist das Stichwort. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, es gibt welche, die finden, das ist nicht in Ordnung, dass für Verteidigung so viele Schulden gemacht werden und zum Beispiel beim Elterngeld gekürzt wird oder in anderen sozialen Bereichen. Und was sagen Sie denen?
Also diese Koalition hat sich eigentlich noch vor Inkrafttreten gemeinsam mit den Grünen committed, möchte ich sagen. Das ist sogenannte Sondervermögen und sind wir ehrlich, das sind Sonderschulden zu machen, weil die Lage derzeit global in der Bedrohungslage so ist, wie sie ist, ausgehend von einem brutalen Angriffskrieg Russlands gegen ein Land mitten in Europa. Das ist die Voraussetzung. Natürlich weiß dieses Land auch, haben wir in gewissen Bereichen auch innerhalb der Infrastruktur Nachholbedarf. Das Ganze führt aber natürlich zu einer Diskussion in der Bevölkerung und das ist nur allzu verständlich bei diesen Größenordnungen. Sind diese vielen Schulden, die wir machen, gesund? Sind sie tragfähig? Und wie lange halten wir das aus? Ich stelle auch als Abgeordneter allerdings fest, dass vielleicht über die Gesamtschulden diskutiert wird. Ich stelle aber eine ganz große Akzeptanz in der Bevölkerung, auch in meinem Wahlkreis, fest, dass das Vertrauen, dass wir für die Bundeswehr etwas machen, ungeheuer groß ist. Das heißt, man hat einen Vertrauensvorschuss bekommen, diese Mittel für die Bundeswehr einzusetzen, weil die ganz breite Mehrheit der Bevölkerung schon der Auffassung ist, wir haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten für die Bundeswehr zu wenig getan und ein Land muss sich verteidigen können, wenn es denn ein souveräner Staat bleiben muss. Das ist zumindest in meinem Wahlkreis, und der ist nicht unbedingt nur christdemokratisch geprägt, mit ganz breiter Mehrheit wird das so gesehen. Unsere Aufgabe ist es aber jetzt auch als Haushälter, dass wir Sorge nicht nur dafür tragen, sondern auch umsetzen, dass mit diesen Ausgaben auch mehr Fähigkeiten, mehr Effektivität, Produktivität in der Truppe ankommt und dass der Vertrauensvorschuss, den wir bekommen haben seitens der Bürgerinnen und Bürger, dass dieser nicht enttäuscht wird. Das sage ich ganz deutlich. Dann hätten wir ein Problem. Und das ist natürlich ein Stück weit auch unsere Aufgabe, die wir als Haushälter hier haben. Wir müssen darauf schauen, dass das Geld wirklich so ausgegeben wird, dass die Soldatinnen und Soldaten, betone ich noch einmal, das beste Gerät und der Steuerzahler zum besten Preis bekommt. Aber insgesamt ist der Vertrauensvorschuss zumindest für Ausgaben für die Verwaltung, nicht in allen anderen Bereichen, aber für Verwaltung, für Bundeswehr, für Beschaffungsprojekte ungeheuer groß für die Verteidigung.
Herr Schwarz, wie lange kann das noch gehen, schuldenfinanziert Verteidigung wieder auf Vordermann zu bringen?
Also im Moment haben wir diese Bereichsausnahme, aber sicherlich kann das nicht der Dauerzustand sein. Wir haben aber im Moment noch einen Nachholbedarf.
Ist das diese Legislaturperiode oder in was für einem Zeitrahmen gucken Sie da drauf?
Also man denkt immer in Legislaturperioden und in Finanzzeiträumen und das ist jetzt erstmal 4 Jahre.
Also bis 2029.
Richtig. Also danach wird sich auch ein neues Parlament wählen und dann wird man sehen, wo das neue Parlament dann die Mehrheiten und die Prioritäten sieht. Wovor man nicht die Augen verschließen kann, ist, dass die Welt gerade so ist, wie sie ist. Und sag mal, wenn man dem, was da gerade so überall sich entwickelt, etwas Positives abgewinnen will, ist, das wird die nächsten Jahre so bleiben. Dieses für uns gefühlte Chaos, dass nichts mehr gilt, das Völkerrecht immer mehr unter Druck kommt, dass Kriege passieren, dass starke Länder versuchen, schwache zu übernehmen. Wir merken auch, dass Amerika sich aus der Sicherheitsarchitektur Europas zurückzieht. Weil sie sagen, warum sollen wir so viel Geld investieren für einen Landstrich, der sehr reich ist? Das heißt, wenn wir Sicherheit haben wollen, müssen wir für die sorgen, selber. Wir haben natürlich den Vorteil gehabt in den letzten Jahrzehnten, wir konnten uns auf den großen Bruder in Amerika verlassen. Die haben das gemacht, die haben das alles für uns geregelt, mehr oder weniger. Das wird aber nicht mehr passieren. Dann kommt natürlich der Blick Europas auf die starke Industrienation Deutschland. Wir sind die drittstärkste Industrienation der Welt. Damit haben wir auch natürlich eine Verantwortung, nicht nur eine wirtschaftliche, sondern am Ende auch eine sicherheitstechnische Verantwortung. Und in die Rolle muss man auch reinwachsen. Aber ich stelle fest, dieses Land wächst da rein. Man akzeptiert es, nicht mit Hurra, aber man akzeptiert, da muss jetzt was passieren. Und diesen Weg müssen wir, so schmerzhaft wie er ist, und ich würde auch lieber, anstatt einen Leopard-Panzer für 30 Millionen zu kaufen, dafür Schulen, Kindergärten und bauen. Aber ich möchte, ich habe selber noch eine Tochter mit 14, dass die so aufwachsen kann, wie ich mein Land erlebt habe. In Frieden, Freiheit, Demokratie mit Chancen. Und die muss ich schützen.
Aber Ihrer Tochter mit 14 Jahren hängen Sie jede Menge Schulden um den Hals.
Unsere Verschuldung im nächsten Jahr liegt bei 66,5%. Damit sind wir in Europa immer noch eine Spitzenadresse Wir sind weltweit eine Spitzenadresse und wir werden auch versuchen, diese Schulden zurückzuzahlen. Und das ist diesem Land, weil wir Stärke haben, Charakter haben, starke Unternehmen, fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Aber kein Wachstum.
An dem arbeiten wir ja auch mit anderen Projekten und Programmen, mit dem Reformprogramm und. Das muss natürlich greifen, klar. Aber nichtsdestotrotz sollte man mit Optimismus in die Zukunft schauen, auch wenn die Welt so gerade ist, wie sie ist. Und ich bin überzeugt, dass wir diesen Weg gehen müssen, damit wir weiterhin in Frieden, Freiheit und Demokratie leben. Du musst so stark sein, dass keiner der potenziellen Gegner Lust hat, dich anzugreifen.
Herr Schwarz, ganz vielen Dank für Ihren Besuch. Herr Metfeld, Ihnen auch. Sie werden auch als das A-Team bezeichnet, habe ich gelesen. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier mit uns zu sprechen.
Gerne.
Gerne. Vielen Dank, Anna, und auch danke an die beiden Bundestagsabgeordneten. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Anna Engelke. Und zum Wochenende haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, den ihr hier vielleicht nicht erwartet. Hört mal gerne rein, lohnt sich.
Stellt euch vor, ihr spielt Tabu und einer sagt Headbanging und Metal und Matsch.
Wacken!
Ja, Wacken. Immer neu, immer gleich.
Moin Metalhead, schön, dass ihr wieder da seid.
Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Und in unserem Podcast Wem gehört Wacken? Betreten wir die Wackenwelt durch die Hintertür.
Wir waren ja irgendwo ein Team damals, also ob am Tresen und privat oder auch beim Fußball und so.
Ich denke immer viel an die alte Zeiten zurück, weil das war viel schöner, weiß nicht.
Es geht um unbesungene Helden, vergessene Gründer, verschwiegene Konflikte und natürlich um die Zukunft.
Die Seele wurde verkauft, definitiv.
Haben wir da die Seele verkauft? Wenn sie clever sind, machen sie es gut weiter, hören weiterhin auf die Fans.
Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Im Juli in ARD Sounds.